Deutschlandfunk Kultur Summer Edition mit Jana Münkel.
Hallo und herzlich willkommen zur Summer Edition bei Studio 9. Wir wollen an den Samstagen im Sommer so ein bisschen tiefer schürfen und uns immer eins der großen Themen rauspicken. Und eins der riesengroßen Themen, die uns momentan täglich begleiten und eigentlich auch nicht loslassen können, würde ich mal sagen, sind die anstehenden Wahlen in den USA und alles, was damit zusammenhängt. Und um da genauer drauf zu schauen, habe ich mir die Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt eingeladen. Sie ist Expertin für US-Themen und Autorin von Büchern, unter anderem über die religiöse Rechte in den USA und aktuell über die Geschichte der Republikanischen Partei. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und wir zeichnen, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, wir zeichnen diese Sendung am Mittwoch, den 14. August auf, weil, ich nehme an, Sie haben es auch mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Nachrichtenzeiten, in denen von einem auf den anderen Tag alles plötzlich ganz schön viel anders werden kann, ist es umso wichtiger dazu zu sagen. Also Aufzeichnung Mittwoch, 14. August, 15.20 Uhr.
Sehr gut.
Ja, und Frau Brockschmidt, ich muss mir selber immer wieder klar machen, Stichwort Zeit und Nachrichten, die sich überschlagen. Es ist eigentlich erst fast 4 Wochen her, dass Biden auf seine Präsidentschaftskandidatur verzichtet hat und erst knapp 5, dass das Attentat auf den republikanischen Kandidaten Donald Trump stattgefunden hat. Ich glaube, da haben wir alle dieses ikonische Bild mit blutendem Ohr noch vor Augen. Ich hätte es vor 5 Wochen überhaupt nicht für möglich gehalten, dass dieses Attentat nicht den Wahlkampf weiterhin bis zur Wahl dominiert. Aber da ist ja echt fast nicht mehr die Rede davon, oder?
Nee, und ich glaube, das liegt eben einerseits daran natürlich, dass wir den Kandidatenwechsel hatten bei den Demokraten, dass es jetzt Kamala Harris ist mit Tim Walz jetzt auch. Das ist ja auch noch eine Neuigkeit, die in den letzten Wochen noch dazu kam. Man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl, weil gefühlt Nachrichtenstoff von, der sonst ein paar Monate füllt, in kürzester Zeit passiert. Aber ich glaube, der zweite Faktor, warum das Attentat kaum mehr eine Rolle spielt, außer in den extrem langgezogenen, detailreichen Nacherzählungen, die Trump vorbringt. Er hat ja ursprünglich in seiner Rede auf dem Parteitag versprochen, er erzählt es einmal und nie wieder. Das ist natürlich nicht passiert. Aber das liegt vor allem daran, dass es keine Rolle mehr spielt, weil es ihm nicht gelungen ist, diesen Instinkt, den er ja in dem Moment hatte, wir haben das Foto haben Sie ja gerade angesprochen, das für sich zu nutzen, auch dann tatsächlich diszipliniert durchzuziehen, weil es hätte ja eine Möglichkeit gegeben, ne? Also, da kann man auch Medienkritik üben. Es gab ja dann überall die Frage, bedeutet dieses Attentat jetzt, dass Trump sich moderieren wird? Seine Berater und sein Wahlkampfteam haben ja auch vor seiner Rede auf dem Parteitag gesagt, er wird jetzt einen anderen Ton anschlagen. Das hat ihn verändert. Und mittlerweile hält Trump Rallies, auf denen er sagt, sie haben gesagt, ich wär anders. Aber nein, ich bin vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Und das kommt natürlich bei seiner Basis an. Und da funktioniert auch diese Märtyrer-Rhetorik, die er an den Tag legt, die jetzt noch durch dieses Attentat noch verstärkt wurde. Das zieht er, aber das überzeugt natürlich niemand anderen. Und das sind, glaube ich, die zwei Dinge, die hier eine große Rolle spielen.
Und da steigen wir später auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen tiefer ein. Wir machen heute einen Streifzug durch ganz verschiedene Aspekte des Wahlkampfs. Wir schauen uns die KandidatInnen noch mal genauer an. Wir schauen uns die Inhalte und Strategien des Wahlkampfs noch mal genauer an. Und wir fragen, wie gut vorbereitet Deutschland und die EU eigentlich sind auf eine mögliche Wahlsiegerin Harris oder auf einen möglichen Wahlsieger Trump. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Annika Brockschmidt ist US-Expertin und wir machen heute mal einen Deep Dive rein in den Wahlkampf der USA. Frau Brockschmidt, Sie sind gerade zurück, ganz frisch zurück aus den Vereinigten Staaten. Sie waren bis vor einer Woche noch in Nevada und Kalifornien unterwegs und vor einem Monat haben Sie eine Konferenz besucht der Ultrakonservativen in Washington DC. Das heißt, Sie haben einen guten Überblick so gerade über das, was aktuell da auch eine Rolle spielt, parteiintern. Ich möchte zu Beginn gern erstmal auf die Kandidatinnen und Kandidaten schauen, die da im Rennen sind. Die ehemalige Staatsanwältin und der Football-Coach gegen den verurteilten Ex-Präsidenten und den Trump-Wähler-Versteher. So sind die demokratische Präsidentschaftskandidatin und Vizepräsidentin Harris und ihr Running Mate Tim Walz und eben auf der anderen Seite der republikanische Kandidat Donald Trump und sein Running Mate J.D. Vance charakterisiert worden. Frau Brockschmidt, sind es Zuschreibungen, zugegebenermaßen habe ich jetzt ein paar rausgepickt, ne, denen Sie vor Ort auch begegnet sind?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Kamala Harris jetzt ihre Biografie als Staatsanwältin, die ihr bei der demokratischen Basis, zumindest beim progressiven Flügel 2020 in den Vorwahlen ja noch geschadet hat, jetzt deutlich hilft, vor allem eben auch im Kontext gegen Donald Trump. Also man bemerkt, dass in der demokratischen Basis demokratische Aktivistinnen und Aktivisten, demokratische Strateginnen und Strategen jetzt immer wieder eine Formulierung benutzen, she can prosecute the case against Donald Trump. Also sie kann als Anklägerin vor dem amerikanischen Volk quasi fungieren, um den Fall gegen Donald Trump zu machen. Und das ist natürlich rein vom, ich sage jetzt mal, Politik-Marketing her eine Traumkombination, die ihr jetzt tatsächlich hilft. Vor 4 Jahren sah das noch deutlich anders aus. Sie hat ja damals in den Vorwahlen nicht gut abgeschnitten. Seitdem hat sich viel verändert. Sie hat sich verändert, sie hat dazugelernt, seit dem ersten Jahr einige Patzer sich geleistet als Vizepräsidentin. Sie hat seitdem Medientrainings absolviert und hat tatsächlich jetzt für diesen Moment, glaube ich, eine Vision, die das zeigt, diese Begeisterung, die gerade an der Basis ja wirklich spürbar ist, die man noch vor 4 Monaten ja nicht für möglich gehalten hätte. Und auch Tim Walz, Sie haben jetzt gerade gesagt, der Football-Coach Tim Walz, das ist halt genau dieses Bild. Ne? Also er wird natürlich gebrandet von den Demokraten, also seine Marke, die Marke Tim Walz ist, er ist jemand, der authentisch eine Camouflage-Baseball-Kappe tragen kann. Die gibt's jetzt auch schon als Merch. Ne? Er ist jemand, der aussieht, als könnte er dein Auto reparieren. Er ist so America's Dad, das ist so ein bisschen das, wie man ihn den Wählern verkauft. Und ich glaube tatsächlich, dass Walz einfach, weil er auch einen anderen Ton anschlägt, zusammen mit Kamala Harris, der sich sehr unterscheidet, auch in der Rhetorik, in der Strategie, wie man über republikanische Politiker und Politikerinnen auch spricht, dass es für die Basis, und zwar von dem konservativen Flügel der Demokraten, geschlossen bis hin zu den progressivsten Mitgliedern, wie so eine Art Befreiungsschlag fast schon war. Also ich glaube, die Zuschreibung treffen zu.
Ich finde das auch ganz spannend, gerade bei Tim Walz habe ich gerade so einen Ausschnitt aus einer Rede von ihm gesehen. Oder nee, das war, glaube ich, eigentlich ein Interview. Mhm. Da wurde er interviewt vor seinem ersten Auftritt mit Kamala Harris. Und er hat da erzählt, oh, ich soll da vom Teleprompter ablesen. Ich habe noch nie vom Teleprompter abgelesen. Und ich habe mir da in dem Moment einen Joe Biden vorgestellt, dem ja ganz oft vorgeworfen wurde, er schafft es nicht, vom Teleprompter abzulesen. Ne? Also bei dem das halt krass als Schwäche ausgelegt wurde. Aber ein Tim Walz kann sich hinstellen und sagen, jo, habe ich noch nie gemacht, habe ich auch Schiss vor, aber jo, mal gucken.
Und gleichzeitig wirkt es natürlich auch, weil ne, Tim Walz ist natürlich auch deutlich jünger, er ist 60. Also ne, wir sprechen hier immer noch über jünger im Rahmen von einer Skala, aber er ist im Vergleich zu einem Joe Biden, wirkt er natürlich viel, viel jünger, weil er es ist, und auch viel vitaler. Und Joe Biden hat in den letzten Wochen und Monaten ja vor allem sich auf Veranstaltungen konzentriert, wo es entweder einen Teleprompter gab oder wo er eine vorbereitete Rede hatte. Das heißt, da war dann auch der Vorwurf in den letzten Wochen, kann er nicht frei reden? Was passiert, wenn er vergisst er zu viel? Und zusammengenommen mit diesem katastrophalen Auftritt beim TV-Duell dann gegen Donald Trump, hat das den Eindruck erweckt, dass da vielleicht jemand entweder nicht mehr ganz Herr seiner Sinne ist oder zumindest noch geistig da ist, aber einfach altersmäßig die Worte nicht mehr richtig rüberbringen kann. Und ein Tim Walz, das passt natürlich auch zu dem, wie er sich darstellt. Ich bin keiner, der Reden vorbereitet. Ich spreche so frei von der Leber weg. Das ist quasi so die positive Variante der Trumpschen Variante des Populismus, der ja auch so, ich spreche Klartext, ne? Aber Tim Walz schafft es in einfacher, klarer Art und Weise, nicht nur Inhalte rüberzubringen, sondern sie auch emotional aufzuladen. Und Tim Walz war jetzt ja derjenige, der zumindest viral gegangen ist durch seine Fernsehauftritte auf Social Media, indem er gesagt hat, ja, die sind eine Gefahr für die Demokratie, aber die sind vor allem auch weird, die sind bizarr. Also die Formulierung, dass nicht nur stehen die nicht für die Mehrheit der Amerikaner, sondern das ist zutiefst creepy, das ist gruselig, was die planen. Die wollen...
Können wir auch mal kurz reinhören? Klar. Ich habe den O-Ton hier.
Super.
Hören wir mal rein.
These guys are creepy and yes, just weird as hell.
Hat er in Philadelphia gesagt bei seinem ersten Auftritt mit Harrison.
Genau. Und das funktioniert sehr gut. Es gibt noch eine andere Veranstaltung, ich glaube, es ist sogar in Minnesota, also eine Wahlkampfveranstaltung, wo er sagt, also ne, sein Heimatstaat, der ist dort Gouverneur, wo er sagt, Das Wichtigste ist, dass man diesen Rechten, dass man Faschisten ihr wichtigstes Werkzeug nimmt, nämlich die Angst. Das heißt, ja, das ist richtig, die sind eine Gefahr für die Demokratie, aber die sind einfach, die sind super schräg. Und da sagt er eben, wir haben keine Angst vor bizarren Leuten. Und dann sagt, macht halt einen Gag, ne? We're a little bit creeped out. Aber wir sind bereit, es mit denen aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, was vielen Demokraten gefehlt hat, dass man den Republikanern die Deutungshoheit über das, was als in Anführungszeichen normal gilt, nimmt.
Und ich finde an diesem Wörtchen weird eigentlich total spannend, dass das ja zwar ein Angriff ist, dass das aber trotzdem noch, ich nenne es mal sanft genug ist, um zwar zu treffen, so zu kitzeln, aber es ist eben nicht die Imitation dieser Haut-drauf-Rhetorik von Donald Trump. Das finde ich schon echt spannend zu beobachten, dass es trotzdem mit dieser in Anführungsstrichen sanften Art funktioniert und dass das so verfängt, weil Sie haben es angedeutet, Walz hat das erfunden, hat das immer wieder wiederholt und Kamala Harris' Wahlkampfteam war auch wirklich so flexibel, das sofort aufzugreifen, zu merken, ach, da haben wir was und das auch wirklich groß zu spielen.
Was ich spannend fand, war, ich hab dann so ein bisschen gewühlt und habe geguckt, also weil Tim Walz ist der Erste, der es jetzt in diesem Stil groß gemacht hat und ich habe dann irgendwo ein Interview gefunden von Kamala Harris, ich glaube aus dem demokratischen Vorwahlkampf noch von 2020 muss das gewesen sein, wo sie gefragt wird, wenn sie die Nominierung bekommen würde und es kommt zum Fernsehduell mit Donald Trump, was sie machen würde, wenn er dasselbe macht, was er mit Hillary Clinton gemacht hat, also so hinter ihr auf und abtigern, ihr so in den Nacken atmen und da sagt sie, ich würde mich einfach zu ihm umdrehen und sagen, why are you being weird? Und keine Ahnung, ob Tim Walz das gelesen hat, ob es aufgegriffen hat, aber da sieht man zumindest schon mal, dass auch sie diesen Instinkt schon da hatte, dass man nämlich jetzt nicht hier irgendwie beleidigt oder so, sondern dass man Leute, die ein autoritäres Weltbild haben, die andere abschätzig behandeln, die andere ausgrenzen, dass man die sehr treffen kann und sie ins Schleudern bringt, wenn man ihnen den Anschein von Stärke nimmt, indem man reinpiekst und sagt, das ist schon ein bisschen bizarr, was ihr hier macht.
Annika Brockschmidt ist US-Expertin und sie ist heute hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast, um gemeinsam auf diesen US-Wahlkampf zu schauen. Und wir haben jetzt gerade Kamala Harris und ihren Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz mal genauer unter die Lupe genommen. Hier gibt's jetzt einen Song und danach beugen wir uns mal ein bisschen genauer über Donald Trump und legen die Lupe auf seine orangenen Haare. Einer, der nicht wirklich viel zu geben scheint auf Erwartungen von außen, ist der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Und ich habe ja hier US-Expertin Annika Brockschmidt zu Gast, Buchautorin und Journalistin. Und wir schauen auf den Wahlkampf. Und nachdem wir gerade über Harris und ihren Vizepräsidentschaftskandidaten Walz gesprochen haben, schauen wir jetzt auf Donald Trump und zoomen da rein. Und Donald Trump war es ja vorher total wichtig oder ist es auch immer noch natürlich, diesen starken Mann zu markieren, der sich als der gesündere, als der konzentriertere, der souveränere, als Joe Biden inszenieren konnte. Und ich möchte gerne mal reinhören, wie seine ersten Reaktionen so ausgesehen haben auf Kamala Harris als neue potenzielle Kandidatin.
So now we have a new victim to defeat. Lion Kamala Harris, Lion, L-Y-I-N apostrophe. The most incompetent and far-left vice president in American history. And we will take back that beautiful White House and we will very simply make America great again.
Ja, ich übersetze mal kurz. Wir haben ein neues Opfer zu besiegen, sagt Trump da. Die lügende Kamala Harris, die inkompetenteste, linksextremste Vizepräsidentin in der Geschichte der USA. Und wir werden dieses wunderschöne Weiße Haus zurückerobern und die USA einfach wieder groß machen. Also sein alter Slogan, Make America Great Again. Wir haben es gehört. Das klingt ja erstmal noch siegessicher, aber auch nach mehr vom Bewerten, also mehr, viel mehr als Make America Great Again ist ihm da nicht eingefallen. Oder was sagen Sie, Frau Brockschmidt?
Na, ich sag mal so, dass das Problem der Republikaner generell jetzt auch mit diesem KandidatInnenwechsel ist, dass sie mit relativ wenig von dem, was sie vorhaben, tatsächlich Wahlkampf machen können, weil es extrem unbeliebt ist. Das ist auch der Grund, warum Trump beim Thema Abtreibung rumeiert, obwohl auch da klar ist, was die Parteilinie ist, man sich aber darüber bewusst ist, dass das bei der Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner nicht ankommt. Man hat jetzt in den Tagen, seitdem klar ist, Kamala Harris hat genug Delegierte hinter sich, um die Nominierung dann beim Parteitag, da wird es dann offiziell bestätigt, die Nominierung zu erhalten. Da gab es einige Auftritte, wo Donald Trump einen Tonfall angeschlagen hat, der auch tatsächlich, es ist die Frage, wer beeinflusst hier wen, ich glaube, das gibt sich nicht viel, der auch von AktivistInnen in der republikanischen Basis angeschlagen wird, auch von PolitikerInnen, der Kamala Harris sehr hart angeht, der auch ganz stark rassistisch gefärbt ist. Es gab ein Interview, das man, glaube ich, wirklich nur als Totalunfall bezeichnen kann, bei der National Association of Black Journalists, wo er also behauptet hat, Kamala Harris würde sich jetzt in Anführungszeichen plötzlich als schwarz bezeichnen. Vorher habe sie sich, ich spreche jetzt in großen Anführungszeichen, vorher habe sie sich als indisch bezeichnet und sei also plötzlich schwarz. Er hat also letzten Endes abgestritten, dass Menschen biracial sein können. All das sind keine Sachen, mit denen man irgendwelche Swing-Voter überzeugen kann. Auch die Angriffe, sie können nichts. Ne? Das ist eine hoch ausgebildete Frau mit Spitzenlebenslauf. Die sind natürlich völlig unbegründet. Und das geht sogar so weit, also es gibt ganz viele Republikaner, die jetzt sagen, ja, Kamala Harris, das ist eine, bei uns würde man das vielleicht wahrscheinlich als Quotenfrau bezeichnen, so wäre die Übersetzung. Also sie ist nur die Kandidatin, weil sie schwarz ist und weil sie eine Frau ist. Und das ist so weit eskaliert, dass sogar der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus und der Speaker of the House, Mike Johnson, laut Medienberichten den eigenen Leuten gesagt hat, ihr könnt das nicht sagen. Nicht unbedingt, weil er das nicht ähnlich sieht, sondern weil es wahnsinnig durchsichtig ist, was damit eigentlich gemeint ist.
Es gibt jetzt ganz aktuell sogar auch noch mehr Kritik aus den eigenen Reihen. Nikki Haley, die frühere republikanische US-Präsidentschaftsbewerberin, die hat jetzt Donald Trump total kritisiert. Die hat gesagt, die Wahl lasse sich nicht gewinnen, indem darüber geredet werde, welcher Rasse die Kandidatin der Demokraten Kamala Harris angehöre, also Rasse jetzt in Anführungszeichen. Oder eben, wenn man darüber redet, dass die Vizepräsidentin dumm sei. Und sie hat das bei Fox News gesagt und hat dann noch zugefügt, und das fand ich ganz spannend, die Amerikaner seien kluge Leute, geht mit ihnen wie mit klugen Leuten um. Und das ist ja schon nochmal so ein Ton, der irgendwie auf eine Art Inhalte einfordert. Und das hat mich ein bisschen überrascht.
Also ich glaube, Nikki Haley versucht hier gerade eine absolute Gratwanderung, weil man muss natürlich auch sagen, sie hat ja gegen Trump im Vorwahlkampf, sie hat gesagt, er ist nicht geeignet für das Amt. Dann hat sie eine 180-Grad-Wende hingelegt, hat gesagt, doch, wir müssen alles tun, um einen linken Präsident, wie damals war es noch Joe Biden, verhindern. Also ich glaube, Nikki Haley versucht gerade auszutarieren, wie ihre eigene Zukunft in dieser Partei aussieht. Gleichzeitig weiß natürlich auch Nikki Haley, dass sie ein Messaging-Problem haben. Und das ist ein Problem, das jetzt, wo die Medienberichterstattung auch sich nicht gefühlt 80% lang nur um Joe Bidens Alter dreht, sondern wo man darauf guckt, was ist denn eigentlich der Kontrast zwischen den beiden Parteien, der den Republikanern jetzt erheblich auf die Füße fällt.
Ich würde gerne nochmal auf Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance schauen. Der vertritt ja momentan den Bundesstaat Ohio im US-Senat, ist eben seit Mitte Juli zum Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner ernannt. Der hat ja eine interessante Wandlung vollzogen. Der war ja früher total der Trump-Kritiker und hat dieses vielbeachtete Buch Hillbilly Elegy geschrieben über die Arbeiterklasse ohne Perspektive, die eben potenzielle Trump-Wähler sind. Und das wurde ja so eben nicht nur in republikanischen Preisen, sondern eher darüber hinaus, ne, als total passgenaue Analyse gelobt. Und dieses Hillbilly, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Das ist ja in den USA so ein Begriff, so abfällig für die Bewohner der ländlichen gebirgigen Gegenden, also so die Appalachen zum Beispiel, also ähnlich, was wir vielleicht hier als Hinterwäldler oder Landei bezeichnen würden. Und ich finde, das zeigt ja ganz gut, dass J.D. Vance eigentlich doch das Potenzial gehabt hätte, genau dieses Klientel anzusprechen, weil er selber daherkommt. Und ich meine, klar, er ist jetzt irgendwie total reich und total erfolgreich und ist da weit weg. Aber er kommt daher, hat dieses Buch geschrieben. Also eigentlich wäre da doch total das Potenzial gewesen, zu sagen, der ist jetzt doch nicht nur so ein Mini-Trump, sondern der spricht dieses Klientel an.
eines der vielen Probleme des J.D. Vance liegt darin auch, wie dieses Buch geschrieben ist. Denn ein Großteil der Schuld für die Armut und für die Drogenprobleme und das Elend, vor allem in der Appalachenregion, aus der seine Familie stammt. Dazu muss man sagen, seine Großmutter ist die letzte in der Familie, die dort gewohnt hat. Das heißt, die Großmutter zieht als Teenagerin weg nach Ohio. Deswegen ist J.D. Vance immer sehr vorsichtig, wie er das formuliert. Deswegen würde ich sagen, er macht so ein bisschen sowas wie so Appalachen-Cosplay. Ja? Aber die Schuld für dieses Elend gibt er in dem Buch den Bewohnern der Region. Er sagt, das ist die Schuld dieser weißen Arbeiterklasse. Trotzdem ist es natürlich richtig, was sie sagen, dass man da was hätte draus machen können. Und J.D. Vance versucht das ja auch. Ne? Also er stellt sich ja so dar, er schreibt jetzt momentan auf den Bühnen, wo er auftritt, quasi das Narrativ dieses Buches um. Also er sagt jetzt nicht mehr, die sind selber schuld, sondern ich bin einer, der es rausgeschafft hat. Also es ist so ein bisschen so Blut und Bodenleid, was er da jetzt macht. Das sind die echten Amerikaner, das ist das Herzstück unseres Landes, die bluten für das Land. Und also es ist eine ganz bestimmte Gruppe, die er da im Sinn hat, als die echten Amerikaner des Heartlandes. Und J.D. Vance versucht ja, er ist einer von ein paar jüngeren Republikanern, dazu gehört auch beispielsweise Josh Hawley und Tom Cotton im Senat, die versuchen, die Republikaner als so die echte Arbeiterpartei zu rebranden. Und da ist, glaube ich, vielleicht noch interessant als letzten Punkt, nochmal darauf zu schauen, mit wem sich J.D. Vance so umgibt. Denn er spricht dann oft irgendwie davon, vom Gemeinwohl. Also Kapitalismus muss wieder dem Gemeinwohl dienen. Wo was ja erstmal nicht verkehrt klingt, vielleicht auch für progressive Zuhörer, abgesehen von dem Blut- und Bodenkram. Aber da ist dann wichtig zu verstehen, wenn in diesem Zusammenhang Gemeinwohl fällt, dann ist das gemeint in einer Art und Weise, wie es Denker der amerikanischen Rechten formulieren, die sich als Postliberale bezeichnen. Also Gemeinwohl bedeutet einem konservativen, religiös geprägten Gemeinwohl zugänglich. Also da gab es eine Chance, aber aufgrund der extremen politischen Ziele, die J.D. Vance vertritt, kann er diesen potenziellen breiteren Appeal nicht nutzen.
Hier bei mir im Studio ist heute die US-Expertin Annika Brockschmidt und wir unternehmen gemeinsam einen Deep Dive rein mitten in den US-Wahlkampf. Jetzt haben wir ganz viel über Strategien und Ausrichtungen gesprochen. Die Inhalte sind natürlich auch wichtig im Wahlkampf. Und gerade von Kamala Harris, um nochmal jetzt zu den Demokraten zu schauen, wird ja jetzt ganz stark erwartet, dass sie irgendwie mal sagt, hier Butter bei die Fische, das ist das, wofür ich antrete. Und ein paar Themen hat sie ja schon gesetzt. Ja. Also sie haben es schon angesprochen, Recht auf Abtreibung zum Beispiel. Sie macht immer ganz stark so, dass sie die Demokratie bewahren möchte. Und es kamen jetzt nochmal neue Umfragezahlen, die muss man noch mit Vorsicht genießen, ne? Die Wahl ist noch hin, aber trotzdem fand ich interessant, dass eine repräsentative aktuelle Umfrage auch Themen abgefragt hat und wie viel Kompetenz die befragt wurden, den jeweiligen KandidatInnen da zusprechen. Und die Nase vorn hat da Harris tatsächlich, wenn es um Fragen der ethnischen Ungleichheit geht, um Abtreibungspolitik oder um Gesundheitsversorgung. Da sagt etwa die Hälfte der Befragten, Harris würde in diesen Bereichen einen besseren Job machen und nur 3 von 10 Befragten sagen, ja, Trump würde da einen besseren Job machen. Das heißt ja auch, obwohl sie selber jetzt noch gar nicht aktiv gesagt hat, das genau ist mein Plan, wird sie mit diesen Themen offensichtlich sichtbar wahrgenommen.
Ich glaube, das liegt vor allem beim Thema Abtreibung auch daran, dass sie tatsächlich als einziges Mitglied der Biden-Regierung ab dem Supreme Court-Urteil aus dem Sommer 2022, was das gesicherte Recht auf Abtreibung national gekippt hat, sie auch tatsächlich regelmäßig und relativ früh schon mit diesem Thema aufgetreten ist, während Joe Biden sich ja teilweise Mühe hatte, überhaupt das Wort Abtreibung in den Mund zu nehmen. Das heißt, ich glaube, das ist schon früh aufgefallen und dadurch, dass man sie jetzt nicht mehr nur als Vizepräsidentin wahrnimmt, sie war ja, bevor sie die Nominierung quasi praktisch innehatte, lag sie ja auch in Beliebtheitsumfragen etwa auf demselben Level oder sogar noch schlechter als Joe Biden. Das hat sich jetzt dramatisch geändert, dadurch, dass man sie in einer anderen Rolle sieht. Es ist richtig, dass sie noch keine detaillierte Policy-Agenda vorgelegt hat. Ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung, dass man die Zeit bis zum Parteitag nutzen wollte, um sie zu definieren. Denn das war was, was in vielen Fokusgruppen, in vielen Umfragen durchkam. Sie hat eine super hohe Name-ID, das heißt, die Leute wissen, wer mit dem Namen verbunden ist. Die wissen, welches Gesicht mit dem Namen zu verbinden ist, aber sie wissen nichts über sie. Und deswegen sieht man jetzt auch in den bisherigen Wahlwerbespots, dass ganz viel Biografie ist, dass ganz viel, wie definieren wir die Person ist. Und ich würde damit rechnen, das hat das Wahlkampfteam ja auch angekündigt, dass jetzt im Laufe dieser Woche, heute ist Mittwoch, also noch 2 Tage Zeit, und dann in der nächsten Woche am 19. beginnt der Parteitag am 19. August, dass da dann schrittweise immer mehr wirklich dann auch des politischen Plans und auch wie der sich eventuell von Biden unterscheidet in einigen Punkten, ob er sich in einigen Punkten unterscheidet, wo ganz bestimmt ein Scheinwerferlicht drauf geworfen wird, ist mit Sicherheit, was ihre Gaza-Politik sein wird. Das ist nämlich auch in Swing States wie Michigan, wo im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich viele muslimischstämmige und arabischstämmige AmerikanerInnen wohnen, wird ganz wichtig. Das heißt, da hat Harris...
Der sogenannte Arab Vote, ne?
Genau, also, da hat
sie... Nahost auch geht.
Genau, und da hat Biden viel verloren, viel an Zustimmung verloren, auch viel an jungen, progressiven WählerInnen verloren. Das heißt, diese Teile der Basis erwarten jetzt auch viel von ihr. Aber ich glaube, sie hat trotzdem eine Chance, den Parteitag, wenn sie es richtig anstellt, das Momentum nochmal aufzunehmen und weiterzutragen, weil es ist ja tatsächlich noch eine Weile hin. Also das ist jetzt noch kein Selbstläufer. Es gab vor ein paar Tagen eine New York Times Umfrage zu den Swing States Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Also wo Biden auch sehr zu kämpfen hatte, die Harris jetzt tatsächlich vor Trump sehen. Was man nur sagen muss als Fußnote ist, dass ich glaube, in allen Umfragen, die ich bisher gesehen habe, bewegen sich diese Vorsprünge immer noch innerhalb der Fehlermarge. Das heißt, das ist noch nichts, was einen demokratischen Strategen jetzt ruhig schlafen lässt. Das ist noch nicht genug im Abstand, um zu gewinnen. Aber es bedeutet, ein Sieg ist wieder möglich. Und das war vor einem Monat ja nicht der Fall.
Das behalten wir natürlich im Auge. Am Montag beginnt der Parteitag der Demokraten in Chicago. Da soll das Team Harris-Walz auch nochmal final abgesegnet werden. Das gilt aber eben als Formalie. Und genau, wir schauen dann natürlich auch auf Inhalte. Und ich möchte gerne auch noch kurz auf Donald Trump und Inhalte schauen. Also ich schicke vorweg, das ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt ganz aktuell das Gespräch zwischen Donald Trump und dem X-Chef Elon Musk gesehen. Das strotzte vor Fake News, vor dem Anstacheln, vor dem sich selbst präsentieren, was man eben ja von Trump schon kennt. Was ich mich aber frage, wir haben es vorhin ja gehört, dieses Make America Great Again, das ist so sein Kern. Und da hat er natürlich das Kernklientel, das muss er nicht überzeugen. Da kann er auch Fake News streuen. Aber gerade bei Trump, wenn er jetzt gewinnen will gegen diese neue Kandidatin, auf die er sich offensichtlich, er und sein Wahlkampfteam sich offensichtlich nicht so flexibel einstellen können, wie man es vielleicht erwartet hätte, wo er irgendwie, wir haben es gesagt, immer weiter draufhaut. Da ist ja dann doch auch noch so ein Wählerpotenzial, was er dann doch irgendwie mit Inhalten abholen muss. Oder sehen Sie das anders?
Nee, er müsste. Die Frage ist nur, ob er dazu in der Lage ist. Er ist natürlich jetzt auch noch mal 4 Jahre älter, als es noch 2020 war. Und er scheint tatsächlich, zumindest lassen das seine jüngsten Auftritte nur daraus schließen, er scheint nicht in der Lage zu sein, über seine Wut und irgendwie seinen Frust und das Gefühl, er sei irgendwie persönlich betrogen worden dadurch, dass man sich so, dass jetzt Joe Biden nicht antritt, weil darauf war ja die gesamte Kampagne ausgelegt. Das hat auch Tim Olberta hat im Atlantic einen großen Essay geschrieben, der hat ganz viel Einblick bekommen und hatte dann sogar noch, ich glaube auf X, ein Foto gepostet, wo man eine Wand im Trump-Wahlkampf Hauptquartier sozusagen sieht, wo wirklich an der Wand gepinselt steht, Joe Biden ist schwach, Joe Biden ist dies und das. Das heißt, die müssen jetzt quasi, ja, die müssen nicht nur jetzt eine neue inhaltliche Kampagne theoretisch aufstellen, sondern auch noch streichen, ja. Also, aber das fasst, glaube ich, gut zusammen, wie weit tatsächlich dieses Trump-Team von der Realität irgendwie abgedriftet ist. Weil man muss ja wirklich sagen, dass der Rückzug von Biden von der Nominierung, dass der in Kreisen von US-politischen BeobachterInnen jetzt nicht überraschend war. Die Frage war nur, wann kommt er und wie kommt er? Aber zumindest in den 2 Wochen, bevor es dann geschah, war klar, das kann so nicht weitergehen. Die Frage ist nur, ob er sein Gesicht wahren kann oder nicht, ob er, wie er zu diesem Rückzug gebracht wird. Und ich bin wirklich gespannt, ob es diesem Trump-Vance-Team gelingen wird, das irgendwie so zu formulieren, dass es, ich sag jetzt mal, jenseits der Manosphere-Incel-Bubbles und der klassischen Klientel der religiösen Rechten, also die braucht Trump ja nicht mehr zu überzeugen, die hat er ja. Aber das wird wirklich schwierig und es ist immer noch 50-50 die Chancen für November. Aber die Verbesserung für die Demokraten innerhalb der letzten 3 Wochen ist dramatisch und, glaube ich, auf eine Art und Weise, wie man sie in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen hat im Präsidentschaftswahlkampf.
Annika Brock-Schmidt ist US-Expertin und Journalistin und hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Vielen Dank bis hierhin. Es gibt ziemlich viele Fragen, die sich die Politik in Deutschland stellt, was die Vorbereitung auf einen möglichen Wahlsieger oder eine mögliche Wahlsiegerin in den USA angeht. Und bevor Biden zurückgezogen hat, hatte ich den Eindruck, dass schon ernst genommen wird, dass mit Trump ein Hetzer und Demokratieunterwanderer ins Weiße Haus wieder einziehen könnte. Ich habe da schon viele Warnungen wahrgenommen, dass Deutschland, die EU sich besser vorbereiten müssen, sich besser wappnen müssen. Und jetzt wird das natürlich von den vielen Ereignissen überlagert. Wir haben gerade auch über die doch recht okayen Umfragewerte für Harris gesprochen. Ich habe aber schon Sorge, dass das jetzt zu sehr so dieser Tenor wird. Ach, das wird schon. Mhm. Frau Brock-Schmidt, wie sehen Sie das?
Ja, und ich glaube, ich würde sogar hinzufügen, dass die Zeit, wo man den Eindruck hatte, okay, vor allem auch in der deutschen Außenpolitik, wacht man so langsam so ein bisschen auf und merkt, man sollte vielleicht doch einen Plan B haben. Das war ein relativ kurzer Zeitraum, weil sehr lange, obwohl die Umfragen und die Pläne von Donald Trump und seinen Verbündeten schon mehr als Grund zur Sorge gaben, war lange der Tenor, der aus der deutschen Außenpolitik kam, Biden wird das schon machen. Also auch da hatte ich das Gefühl, dass der Glaube sehr verfestigt ist, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und selbst wenn es so weit kommt, es gab, ich glaube, vor ein paar Monaten mal einen großen Essay in der FAZ, wo deutsche Unternehmenschefs befragt wurden zum Thema Einfuhrzölle und ob sie sich denn keine Sorgen machen. Und auch da war der Tenor so, naja, wir hatten ja schon mal 4 Jahre Trump und es wird schon nicht alles so schlimm kommen, wie man das jetzt prophezeit. Und deswegen war ich ohnehin schon besorgt und so begrüßenswert die Verbesserung jetzt in den Umfragen auch ist für die Zukunft der amerikanischen Demokratie, bin ich trotzdem nach wie vor besorgt. Einerseits, weil ich genau das befürchte, dass man sich jetzt also darauf ausruht, Harris wird es schon richten. Das ist natürlich innenpolitisch dann noch lange nicht alles geregelt, weil die Gefahr besteht ja dann weiter, auch bei der nächsten Wahl. Und vor allem darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass Donald Trump und J.D. Vance ja schon angekündigt haben, dass sie einen Wahlsieg nicht akzeptieren werden. Und gewaltbereite, unter anderem auch gewaltbereite Anhänger haben.
Also muss sich die Weltgemeinschaft aus ihrer Sicht dann und eben auch Deutschland darauf einstellen, dass es so einen Sturm aufs Kapitol 2.0 geben könnte?
Ob es jetzt genau zu demselben Vorfall nochmal kommt, ist natürlich nicht klar. Was mir sehr große Sorgen bereitet, ist, dass wir in der GOP einen Anstieg von eigentlich ja sehr nischiger, nur in bestimmten Glaubensrichtungen verbreiteter Rhetorik von geistiger Kriegsführung sehen. Also wir befinden uns im Kriegszustand, dass das jetzt auch weiter um sich greift, dass das auch ein J.D. Vance so spricht, dass ein Ron DeSantis so spricht. Und der zweite Punkt, der direkt damit verbunden ist, dass ich von US-KollegInnen, die vor allem zu Milizen berichten, gehört habe, dass auf solchen christlich-nationalistischen religiösen, ja so wie Erweckungsrallies, immer mehr Milizmitglieder auftauchen, die sich taufen lassen. Also zum Beispiel Proud Boys dort auftauchen, die also schon Netzwerke haben, die bewaffnet sind, die beim Sturm aufs Kapitol dabei waren, deren radikalisiertes Weltbild jetzt noch so eine Art göttlichen Legitimationsrahmen bekommt. Das macht mir schon Sorgen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass ein Sieg von Harris für Europa bedeuten würde, dass man sich auf die NATO weiterhin verlassen kann. Das würde für die Ukraine Gutes bedeuten. Trotzdem muss man sich insgesamt, glaube ich, auch beim Wahlsieg von Harris darauf einstellen, dass das jetzt nicht eine Rückkehr bedeuten würde, wie es ja auch schon unter Biden nicht der Fall war, zu Europa. Und Europa ist für die USA der wichtigste Verbündete. Das wird nicht passieren. Trotzdem wäre es für die deutsche Sicherheitspolitik natürlich extrem beruhigend. Aber auf einen Wahlsieg von Donald Trump, von dem, was ich bisher gesehen habe, ist die deutsche Politik, glaube ich, nicht vorbereitet. Oder schlimmer noch, Teile der deutschen Politik blinken, und damit meine ich nicht nur die AfD, sondern blinken schon ganz schön heftig auch Richtung der Republikaner, ne? Also die Äußerungen von Jens Spahn beispielsweise.
Der ja auch auf dem Republikaner-Parteitag zu Gast war tatsächlich.
Genau. Und gesagt hat, es gibt schon auch viele Gemeinsamkeiten, das muss man sich schon erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Insofern ist auch das eine Sorge, wie das auch auf deutsche Innenpolitik ausstrahlen kann, sollte Trump da Erfolg haben. Und insofern, ich gucke mit vorsichtigem Optimismus, ist für mich etwas ungewohnt zu sagen, aber trotzdem noch mit gemischten Gefühlen auf den November.
Sie haben gerade die Abkürzung GOP verwendet, oh, nur ja, für alle, die es nicht direkt auf dem Schirm haben, Grand Old Party, genau, also eine Abkürzung für die Republikanische Partei. Genau. Gehen wir noch einmal kurz zu einem Szenario, wo ein Präsident Trump übernimmt. Sie haben gerade schon gesagt, Sie glauben schon, dass keine gute Vorbereitung stattfindet, auch momentan nicht auf so ein Szenario. Jetzt hat ja aber diese letzte Machtübernahme von Trump eigentlich gezeigt, dass im weitesten Sinne die Demokratie trotzdem gehalten hat. Ja, die Checks and Balances haben gehalten. Also klar, da gab es schon Kollateralschäden und Sturm aufs Kapitol haben wir erwähnt, aber grundsätzlich sind die Festen schon noch fest.
Das Problem ist, dass weniger die Leitplanken der Demokratie gehalten haben, um jetzt mal bei der Metapher zu bleiben, sondern dass es einzelne Personen gab in den Institutionen der amerikanischen Demokratie, teilweise auch Republikaner, die an bestimmten wichtigen Punkten gesagt haben, diese und diese Policy, die du hast, die setzen wir so nicht durch. Da gibt es Hindernisse, da gibt es juristische Hindernisse, quasi bis hierhin und nicht weiter. Außerdem kam noch dazu, dass Trump 2016, als er die Wahl gewonnen hat, das konservative Establishment nicht hinter sich hatte. Das hatte 2016 zur Folge, dass beispielsweise ganz viele Posten in der Regierung einfach unbesetzt blieben, weil Trump nicht die Kontakte hatte, um Leute mit der entsprechenden Expertise zu bekommen. Daraus hat man gelernt, jetzt, 2024, sind die wichtigsten Organisationen, und das klingt immer so harmlos, wenn man sagt, ja, das ist so ein Think Tank, das sind nicht nur Thinktanks, wie wir sie kennen, wo man sagt, ja, die produzieren halt irgendwelche Programmpapiere, ob die jemand liest, ist immer noch mal eine andere Frage, sondern das sind wichtige Teile der politischen Infrastruktur der amerikanischen Rechten. Die Heritage Foundation ist einer der ältesten und einflussreichsten konservativen Thinktanks. Die haben aus unerfindlichen Gründen, finde ich nach wie vor strategisch bemerkenswert, ein knapp 900-seitiges PDF hochgeladen, das sogenannte Project 2025, Projekt 2025, was sich versteht als eine Art Anleitung für, nicht nur für eine Trump-Regierung, für jede nächste republikanische Administration. Das heißt, man denkt hier auch schon über Trump hinaus. Man plant also aus den, in Anführungszeichen, Fehlern des letzten Mals gelernt zu haben. Das bedeutet, dass man zum Beispiel auch die Leute in Stellen, die einem das letzte Mal daran gehindert haben, die eigenen Dinge durchzusetzen, dass man die leichter feuern will, dass man die mit den eigenen Leuten besetzen will. Es heißt, Kevin Roberts, der Chef der Heritage Foundation, spricht von 20.000 bis 50.000 Personen, die sie bereitstehen haben. Das heißt, diese Checks und Balances, die wir noch aus dem Geschichtsunterricht kennen und die ja auch nach 2020 beschworen wurden, alles gut, die Demokratie hat sich quasi selber gerettet, das wird beim nächsten Mal nicht mehr funktionieren, weil dieses Project 2025 effektiv die Checks und Balances aushebelt.
Und auch um nochmal so einen Einblick zu geben, was das Project 2025 bedeuten kann. Das würden Expertinnen und Experten wirklich auch als Abrissbirne für den Verwaltungsstaat bezeichnet. Und da finden tatsächlich jetzt Trainings statt, jetzt momentan schon, um diese Menschen vorzubereiten, um sofort dann die Jobs anzutreten. Innerhalb und das war ersten, eben letztes Mal nicht so.
Innerhalb der ersten 180 Tage soll das durchgesetzt werden. Es gab vor kurzem jetzt nochmal einen Leak mit Trainingsvideos, die geleakt wurden. Und klar, Trump und sein Wahlkampfteam distanzieren sich davon. Es ist der Chef von Project 2025, der Director, ist zurückgetreten. Aber er ist zurückgetreten, weil das Policy Paper ist ja fertig. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass das irgendwas bedeutet. Das heißt lediglich, dass die Berichterstattung der letzten Wochen und vor allem auch die Social Media Reels, die AmerikanerInnen über dieses Project 2025 gemacht haben, zu so einem Problem geworden sind für das Trump-Team, dass man versucht, da irgendwie zumindest nach außen einen Abstand zwischen sich und dieses Projekt zu bringen. Was Quatsch ist, weil ne, also über 80 hochrangige Trump-MitarbeiterInnen aus dem Weißen Haus, BeraterInnen, haben daran mitgearbeitet, bewerben dieses Ding und Trump bewirbt auch tatsächlich politische Position nach wie vor. Erst, ich glaube, gestern oder vorgestern hat er gesagt, er will das Bildungsministerium schließen. Auch das ist ein Teil dieses Plans. Das heißt, dem sollte man keinen Glauben schenken. Sollte Trump gewinnen, wird vieles davon versucht werden umzusetzen.
Annika Brockschmidt ist Journalistin, Buchautorin und US-Expertin. Und ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und für den gemeinsamen Streifzug durch den US-Wahlkampf.
Vielen Dank, war mir eine Freude.